Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute Morgen zurück zum Büchlein Ruth. Wir werden einige Verse daraus lesen. Aber da es mir darum zu tun ist, Boas als den Löser Noomis und Ruth darzustellen, beschränke ich mich jetzt eingangs auf einen Vers aus dem 3. Kapitel. Kapitel 3, Vers 13, bleib über Nacht hier, will er dich dann am Morgen lösen, gut, so mag er es tun, hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Dazu noch aus dem 2. Kapitel, Vers 20, Noomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Und Noomi sprach zu ihr, der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern. Wenn man sich beim Lesen des Buches Ruth die Frage stellen würde, wer spielt eigentlich die Hauptrolle in dieser Erzählung, dann möchte man wie selbstverständlich antworten, natürlich Ruth aus dem Lande der Moabiter, wer sonst? Das macht ja schon die Überschrift dieses Büchleins deutlich. Alles dreht sich doch um diese außergewöhnliche Frau, die der Gegenstand der Gnade und der Fürsorge Gottes ist. Wer denkt nicht an die unsterblichen und in aller Welt bekannten Worte, über die wir am vergangenen Sonntag nachgedacht haben, aus Kapitel 1, Vers 16 und 17. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als Boas sie später kennenlernt, ist er sehr beeindruckt von ihrem Verhalten. Kapitel 2, 11 und 12, Boas antwortete und sprach zu ihr, man hat mir alles angesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Es gibt viele schöne Charakterzüge bei Ruth zu bewundern, über die es sich lohnt nachzudenken. Ihre Schwiegermutter muss sie nicht dazu antreiben, aufs Feld zu gehen, um Ehren aufzulesen. Kapitel 2, Vers 2, und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Noomi, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Einer der Knechte Boas, der die Aufsicht über die Schnitter hatte, stellt der Ruth ein gutes Zeugnis aus, Kapitel 2, 6 und 7. Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete Boas und sprach, es ist eine Moabiterin, die mit Noomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Gaben den Schnitter nach und ist gekommen und dageblieben vom Morgen an bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Im Gespräch mit Boas offenbart sie ihre demütige Gesinnung. Kapitel 2, Vers 10. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm: Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin? Für sie war es also nicht selbstverständlich, dass man so fürsorglich mit ihr umging. Als sie dann später vom Ehrenlesen zu Noomi zurückkehrte, da brachte sie ihrer Schwiegermutter die gerösteten Körner, die sie während der Essenszeit übrig gehalten hatte. Sie dachte also nicht nur an sich selbst, sie dachte auch an ihre Schwiegermutter. Das wird mit auch ein Grund dafür gewesen sein, dass sie nicht versucht hatte, mit irgendeinem anderen Mann hier in Bethlehem anzubändeln. Boas vermerkt das übrigens sehr positiv, dass sie das nicht getan hat. Das hat sie möglicherweise oder wahrscheinlich nicht getan mit Rücksicht auf ihre Schwiegermutter. Sie wollte ihre Schwiegermutter nicht allein lassen. Das hätte auch dem Gott Israels nicht gefallen. Und ihre Bereitschaft, sich an den Rat und die Weisung ihrer Schwiegermutter zu halten, zeigt, dass sie eine Frau war, die sich unterordnen konnte. Und sie rechnete fest damit, dass ihre Zukunft in Gottes Hand lag, und sie wurde in ihrem Vertrauen zu diesem Gott Israels nicht enttäuscht. Wir haben am vergangenen Sonntag darauf hingewiesen, dass das ausschlaggebend gewesen ist, dass Ruth sich hier ihrer Schwiegermutter Noomi anschloss, ganz abgesehen von der Frage der Erwählung, über die wir ausführlich gesprochen haben. Sie rechnete damit, dass Gott sie wunderbar führen würde, und der Glaube an diesen Gott Israels war ausschlaggebend für ihr Verhalten, für ihr ganzes Verhalten, für ihren festen Entschluss und auch für ihr weiteres Verhalten. Sie war also eine vorbildliche Frau, zumal wenn wir bedenken, dass sie aus dem Heidentum stammte, dass sie eine Moabiterin war. Sie war von Gott erwählt. Sie war von Gott erwählt. Deshalb auch dieser feste Entschluss, dass sie festen Sinnes war. So lesen wir Kapitel 1, Vers 18 noch einmal. Als sie nun sah, dass sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, nämlich Noomi, ließ sie ab, ihr zuzureden. Und sie gingen beide miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Das war also dieser feste Entschluss, eine Frucht ihrer Erwählung. Und auch alles Weitere, was dann kam, in ihrem ganzen Verhalten, ihrer Schwiegermutter gegenüber, Boas gegenüber, all denen gegenüber, mit denen sie zu tun hatte, war eine Frucht der göttlichen Erwählung vor Grundlegung der Welt. Es war also nicht so, dass Gott sie erwählt hat, weil sie so eine vorbildliche Frau gewesen ist, sondern es war umgekehrt. So lehrt man ja im Allgemeinen. Gott sieht im Voraus schon, dass der Mensch sich gut entwickeln wird, und deshalb erwählt er ihn. Das ist nicht biblische Erwählung, Erwählung im biblischen Sinne, sondern Gott hat aus seiner freien Gnade heraus, aus seinem freien Entschluss heraus, diese Ruth aus dem Stamm der Moabiter erwählt, als sein Werkzeug, um eine der Stammmütter unseres Herrn Jesus Christus dann zu sein. Aus den Heiden. Das ist großartig, dass das hier schon so deutlich wird, dass Gott immer schon auch die Nichtjuden im Blick hatte, im Blick auf das ewige Heil. Also erwählt mit all den wunderbaren Folgen dieser göttlichen Erwählung. Also eine großartige Frau, eine Frau, von der man sicherlich nicht nur als Frau, sondern auch als Mann viel lernen kann. Und doch, so meine ich, wäre es verfehlt, sie hier zur Hauptperson in dieser Geschichte zu machen. Denn was wäre Ruth ohne Boas, ohne den Löser? Boas ist in seiner Eigenschaft als Goel, als Löser, ein Hinweis auf unseren Herrn Jesus Christus. In ihm, in diesem Boas, wohnte, wie zum Beispiel auch in den Propheten des alten Bundes, der Geist Jesu. Petrus spricht davon in seinem ersten Brief, in dem es heißt, hier Kapitel 1, Vers 10 folgende, nach dieser Seligkeit, nämlich nach der ewigen Herrlichkeit, haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist. Und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit, und jetzt kommt es, der Geist Christi deutete, der in ihnen war. Also der Geist Jesu, der Geist unseres Herrn Jesus Christus, wohnte bereits in den Propheten, die dann auf zukünftige Zeiten hin geweissagt haben und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Denken wir nur an Jesaja 53. Die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach, nämlich seine Auferstehung und seine Erhöhung. Das alles wurde von den Propheten prophezeit, weil der Geist Christi schon in ihnen war und sie erfüllte. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist, durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Das ist eine ganz wunderbare Stelle. Petrus schreibt hier der Gemeinde, ihr habt dieses großartige Vorrecht, das erleben zu dürfen, was die Propheten durch den Geist Christi damals geweissagt haben. Und es wird euch heute verkündigt durch das Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, sein wunderbares Erlösungswerk. Das ist jetzt alles Wirklichkeit geworden und ihr dürft daran teilhaben, ihr dürft das glauben und dürft darin euer ganzes Heil haben. Und dasselbe sagte er indirekt auch von Noah aus. Noah wird von Petrus im zweiten Brief bezeichnet als Prediger der Gerechtigkeit und im ersten Brief weist Petrus darauf hin, dass der Herr Jesus Christus im Geist damals durch Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, den Zeitgenossen Noahs gepredigt hat, die jetzt im Gefängnis sind und warten auf das Gerichtsurteil. Damals waren sie ungehorsam. Sie widerstanden dem Angebot der Gnade Gottes, hineinzugehen in die Arche und gerettet zu werden. Sie widerstanden, und zwar eine sehr, sehr lange Zeit, die einst ungehorsam waren, schreibt Petrus, als Gott harte und Geduld hatte zur Zeit Noahs. Als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Sie achteten es nicht, so sagt Jesus an anderer Stelle. Sie waren ungehorsam. Obwohl der Geist Jesu damals zur Zeit Noahs durch Noah zu ihnen gepredigt hatte. Sie widerstanden ihm, weshalb sie dem Gericht verfallen sind. Das bedeutet also, dass diese Meinung, die oftmals vertreten wird, der Herr Jesus sei im Geist ins Totenreich gegangen und habe diesen Menschen das Evangelium verkündigt, sodass sie noch eine zweite Chance gehabt hätten zur Umkehr, dass diese Lehre nicht biblisch ist, dass sie verkehrt ist. Also, in Noah wohnte schon der Geist Jesu, als er predigte. Und so haben wir es auch in anderen Gestalten des Alten Testamentes. Sie alle geben Zeugnis davon, dass der Heilige Geist, dass der Geist Jesu in ihnen wohnte, sie prägte und sie von daher ein Hinweis auf Christus, auf den Kommenden sein konnte. Und so auch hier Boas, der Stammvater Davids und einer der Stammväter unseres Herrn Jesus Christus. So wie für Ruth alles von Boas, dem Goel, dem Löser, abhing, so hängt auch für die Gemeinde Jesu alles von unserem Herrn Jesus Christus, unserem Erlöser, ab. Was wären wir ohne Jesus? Was wären wir ohne ihn? Alles hängt von ihm ab. Ohne ihn sind wir nichts und haben auch nichts, was Gott wohlgefällig ist, was das Herz Gottes erfreut. Und so war auch Ruth letztlich vollkommen abhängig von der Versorgung durch Boas. So wie Ruth durch Boas lebte, so leben wir, so lebt die Gemeinde Jesu durch unseren Herrn Jesus Christus. Er steht im Zentrum. Nicht Ruth stand im Zentrum, sondern Boas. Nicht wir als Gemeinde, nicht wir als Gläubige stehen im Mittelpunkt, sondern unser Herr Jesus Christus, unser Erlöser. Er steht im Zentrum. Und so wollen wir uns heute ein wenig mit Boas befassen und finden bei ihm gewisse Züge unseres Herrn Jesus Christus, die uns wirklich froh machen können. Die uns wirklich froh machen können, wenn wir sie auf uns ganz persönlich anwenden, im Glauben fassen können, dass wir einen solchen Heiland haben, einen solchen Herrn haben, wie er hier in der Person des Boas vorgeschattet wird, durch den Geist Christi, der in Boas wohnte. Boas war ein möglicher Löser für Naomi und Ruth. Als Löser hatte der Verwandte nach 3. Mose Kapitel 25 das Recht und die Pflicht, ein Grundstück, das aus Not veräußert werden musste, einzulösen, damit dieses Grundstück der Sippe erhalten blieb. Und als Löser sollte er nach 5. Mose 25 die kinderlose Frau eines verstorbenen Bruders heiraten, um dem Verstorbenen für Nachkommen zu sorgen. In unserer Geschichte nimmt Boas den Platz des Lösers, des Goel, ein. Und wie Boas für Naomi und Ruth der Löser wurde, so ist auch unser Herr Jesus Christus unser Löser, unser Erlöser, der uns von Schuld und Sünde erlöst hat, vollkommen für uns bezahlt hat, mit seinem eigenen teuren Blut, wie Petrus sagt. 1. Petrus, Kapitel 1. Er hat uns erlöst, nicht mit Gold und Silber, nicht mit irdischen Gütern, sondern mit seinem eigenen teuren Blut. Das war der Preis, den der Herr Jesus für uns bezahlt hat am Kreuz, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er wählt vor Grundlegung der Welt. Er wählt als das Lamm Gottes, das heißt ausersehen vom Vater, im Einverständnis mit seinem geliebten Sohn und dem Heiligen Geist, als Lamm Gottes einmal für unsere Sünde am Kreuz zu sterben. Ganz wunderbar. Er ist unser Erlöser. Und durch sein wunderbares Erlösungswerk hat er uns alles wiedergebracht, was wir durch unser eigenes Verschulden verloren haben. Ein ewiges Erbe, was wir jetzt in vielfältiger Weise im Glauben bereits genießen dürfen. Ja, wir schmecken jetzt schon etwas von der zukünftigen, von der Herrlichkeit der zukünftigen Welt. Etwas, ein wenig, durch den Glauben. Aber wir schmecken etwas davon. Wir sehen und wir schmecken, wie freundlich der Herr ist. Im Umgang mit uns, im Umgang mit seinen Jüngern und Jüngerinnen, unser himmlischer Vater im Umgang mit seinen geliebten Kindern, wie freundlich. Das sagt auch die Ruth hier zu Boas, dass du so freundlich mit mir redest. Er ist der Menschenfreund, so nennt ihn Paulus im Titusbrief. Spricht von der Menschenfreundlichkeit Gottes. Das war übrigens unserem sehr früh heimgegangenen Bruder Uwe Martin Schmidt immer so wichtig, von der Menschenfreundlichkeit Gottes zu reden. Wer redet heute schon von der Menschenfreundlichkeit Gottes? Da redet man davon, dass die Menschen freundlich sind im Umgang mit ihren Zeitgenossen, aber nicht von Gottes Freundlichkeit. Aber er ist es, er ist der Einzige. Er ist der Einzige, der so freundlich und so liebevoll mit uns umgeht, wie der Boas es hier tat mit der Ruth. Drei Voraussetzungen musste jemand haben, um als Goel auftreten zu können. Zunächst musste er ein Verwandter sein, Kapitel 2, Vers 1, es war aber ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Noomi von dem Geschlecht Elimelechs. Elimelech war der verstorbene Mann der Noomi, Elimelech, Gott ist König, so heißt das. Mit Namen Boas, der war ein angesehener Mann. Statt angesehen kann man auch übersetzen mit wohlhabend oder vermögend. Er war also ein reicher Mann, vielleicht auch deshalb besonders angesehen, aber ganz gewiss auch wegen seines Charakters. Er war ein besonders liebenswerter Mann, aber eben auch vermögend. Voller Gottesfurcht, man möchte beinahe sagen, trotz seines Reichtums, ja. Im Allgemeinen ist es so, dass die Reichen in dieser Welt Probleme haben mit der Gottesfurcht. Der Herr Jesus sagt einmal im Blick auf die Reichen, wie schwer haben sie es, in das Reich Gottes zu kommen. Aber das gilt für jede Art von Reichtum. Was es auch immer sein mag, was der Mensch so hat an Fähigkeiten, was er ja letztlich von Gott bekommen hat, auch den äußeren materiellen Reichtum von Gott bekommen hat, das ist immer ein Problem für den Menschen. Hier das alles loszulassen und zu sagen, hier stehe ich arm, blind, bloß, habe nichts zu bringen und lebe allein von der Gnade Gottes, das liegt uns nicht von der Natur. Im Gegenteil, wir möchten gerne etwas bringen können. Immer das Beste von Amalek, um einmal auf diese wichtige Geschichte von Saul und Amalek, den Amalekitern, kurz zu kommen. Gott hatte gesagt, Saul, du musst den Bann an den Amalekitern vollstrecken. Da hat er durch Samuel zu ihm geredet. Und zwar gänzlich und völlig an allem, was Amalek ausmacht. Du sollst diesen Stamm völlig ausrotten, wegen seines Verhaltens Gott und seinem Volk Israel gegenüber. Übrigens Nachfahren Esaus. Amalek war ein Enkelsohn Esaus. Auf Siederlinie stammten also die Amalekiter. Und was tat Saul? Er verschonte das Beste von Amalek. Und das kostete ihn die Königskrone. Er war nicht bereit, das Gericht Gottes über Amalek gänzlich anzuerkennen. Und so ist das oftmals mit uns. Das Beste von uns, das wollen wir dann Gott bringen. Das Beste von uns, was wir von Natur aus haben. Unsere Freundlichkeit, unsere Sanftmut und. Unsere Fähigkeiten, das Beste von uns. Ja? Aber das Beste von uns ist nicht gut genug für Gott und steht vom Kreuz her unter dem Gericht Gottes. Das Beste ist nur und ausschließlich unser Herr Jesus Christus. Den dürfen wir bringen. Da ist Gott absolut zufrieden, aber nichts von uns. Kommen gleich noch dazu. Also zunächst musste er ein naher Verwandter sein. So lesen wir hier, genauso musste unser Herr Jesus, um uns erlösen zu können, als das ewige Wort Gottes unser Fleisch und Blut annehmen. Wir lesen davon im Hebräerbrief, Kapitel 2, dass der Herr Jesus Christus unser Bruder ist. Denn weil sie alle von einem kommen, also alle einen Vater haben, beide, der heiligt, der Herr Jesus Christus heiligt und die geheiligt werden, das sind wir, weil wir alle einen Vater haben, darum schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Wir sind also Brüder unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind mit ihm verwandt. Er ist unser Erlöser, er ist unser Goel, unser himmlischer Goel. Und Voraussetzung dafür, dass jemand ein Goel sein konnte, war die Verwandtschaft. Wir sind mit unserem Herrn Jesus Christus verwandt. Wir sind seine Brüder, wir sind blutsverwandt mit ihm. Denn er hat sein Blut für uns vergossen, hat sich darin vollkommen eins gemacht mit uns. Und als solcher, als unser Erlöser, musste er, so schreibt hier Paulus im Hebräerbrief weiter, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott, zu söhnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und Kapitel 4, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Also rechtzeitige Hilfe brauchen wir. Ja? Und die schenkt uns der barmherzige hohe Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten. Nun, auch Menschen können Mitleid haben mit anderen, können versuchen, sie zu verstehen in ihrer Not, in ihrem Leiden, zumal wenn man selbst durch bestimmte Tiefen hindurchgegangen ist, dann kann man andere ein Stück weit verstehen. Wenn sie in derselben Not sind oder in ähnlicher Not. So sagt Paulus auch, 2. Korinther Kapitel 1, dass wir trösten können, dass wir andere trösten können mit demselben Trost, mit dem wir getröstet worden sind in allerlei Trübsal. Das heißt, wir können andere verstehen und von daher können wir ihnen Trost weitergeben durch das Wort Gottes, auch im Blick auf unsere persönliche Erfahrung, die wir gemacht haben. Wer selbst keine Anfechtung kennt, der kann auch andere nicht in Anfechtungen trösten, das ist ganz klar. Wenn es uns ständig gut ginge, hätten wir kein Verständnis für andere Menschen, die in Not sind. Luther schreibt im Blick auf die Anfechtungen des Psalmisten im Psalm 77, er hat spezielle Anfechtungen dieser Psalmist. Wer also keine Erfahrung hat in solcher Anfechtung und Besinnung, vermag auch mit keinem Wort diesen Psalm auszulegen. Also niemand sollte über beispielsweise Psalm 77 sprechen, reden, wenn er nicht ein wenig auch die Anfechtung, die dieser Psalmist damals gehabt hat, nachempfinden kann. Ja? Roy Hessien erzählt von einer Begebenheit im Zusammenhang mit dem Tod der Prinzessin Elisabeth. Sie war eine Tochter des Königs Charles I., der in London enthauptet wurde. Bisschen Geschichte, kann ja nicht schaden. Ja? Wir leben alle geschichtslos in unserer Zeit. Da ist es ja gut, dass man hin und wieder mal ein bisschen Geschichte hört. Das wäre es übrigens, was mich in der Schule, wenn ich nochmal auf die Schulbank mich begeben könnte, was mich besonders interessieren würde, womit ich mich besonders auseinandersetzen würde. Geschichte, auch Kirchengeschichte. Ganz wichtig für uns, ja. Mit uns hat ja das Reich Gottes nicht angefangen. Das hat ja seine Vorgeschichte. Und so ist es wichtig, etwas zu wissen über das Leben, über die Lehre unserer Väter und unserer Glaubensmütter. Also, Roy Hessien erzählt von dieser Tochter des Königs Charles I., man hatte sie ins Gefängnis geworfen, dort starb sie schließlich an Tuberkulose. Niemand hatte sich um sie gekümmert. Und als man sie fand, da lag ihr Kopf auf der offenen Bibel mit dem Text, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken, das heißt Ruhe geben. Hier fügte der Geschichtsschreiber einen kleinen bewegenden Satz hinzu. Sie hat bei dem Trost gefunden, der ihr Bruder geworden und in allen Dingen ihr gleich geworden ist. In den Sprüchen Salomos lesen wir das Wort, ein Bruder wird geboren für die Zeit der Not. Darum kam der Herr Jesus in diese Welt. Darum wurde er geboren, um uns zur Seite stehen zu können in der Zeit der Not und Sündern und auch sonst in jeder Beziehung. Das ist schon etwas Herrliches, einen Heiland zu haben, einen Erlöser zu haben, der gerade in den Tiefen unseres Daseins uns verstehen kann, uns trösten kann wie kein anderer, wie kein anderer. Er hat sogar Schmach und Schande auf sich genommen und wurde am Kreuz für uns zur Sünde gemacht, um uns auf ewig zu erlösen. Das wäre also das Erste. Der Löser musste ein Verwandter sein. Unser Herr Jesus Christus ist mit uns verwandt. Wir sind mit ihm verwandt. Wir sind Brüder. Er ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Römer Kapitel 8. Als Nächstes musste der Goel in der Lage sein zu lösen. Er musste die nötigen Mittel haben, um diese Aufgabe übernehmen zu können. Und wir haben gelesen in Kapitel 2, Vers 1, dass Boas ein vermögender Mann gewesen ist. Das heißt also, wäre er selbst arm gewesen, er wäre nicht in der Lage gewesen, Naomi und Ruth als Löser zur Seite zu stehen. Nun, der Herr Jesus Christus war auch arm, als er über diese Erde ging. Aber nun ist er reich, unendlich reich und vermögend. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ein einziges Wort, ein einziges Wörtlein von ihm reicht aus, dann geschieht es. Wenn er gebietet, so steht's da, so sagt der Psalmist. Er ist nicht nur willig, sondern er hat auch das Vermögen, uns zu helfen. Und so konnte das Vermögen eines Boas sich mit der Armut und Ohnmacht von Naomi und Ruth verbinden. In ihm fanden sie den Löser, der ihnen aus der Bedrängnis heraushelfen konnte. Und genau so haben wir in unserem Herrn Jesus Christus einen mächtigen Erlöser. Ist mein Arm nun zu kurz geworden, dass er nicht mehr erlösen kann, so sagt Gott im Alten Testament, oder ist bei mir keine Kraft mehr zu erretten? Hat das Blut Jesu seine Kraft verloren, ihr Lieben? Warum sind wir manchmal so bedrückt oder laufen herum mit einem schlechten Gewissen? Hat das Blut Jesu seine Kraft verloren? Wenn wir im Licht wandeln, so haben wir gehört, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft mit Gott. Und auch untereinander. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde. Wunderbares Wort. Das Blut Jesu hat seine Kraft nicht verloren. Ist nicht die Gnade Jesu in jedem Fall mächtiger als die Sünde, als die Macht der Sünde? Und welche Macht die Sünde hat, das wissen wir aus eigener Erfahrung. Ja? Aber ist die Gnade Jesu nicht mächtiger? Spricht Paulus nicht davon? Bezeugt es uns nicht die Heilige Schrift? Er kann helfen, und zwar in jeder Situation unseres Lebens. Er kann uns auch vor Fehltritten bewahren, so sagt der Judasbrief. Die Kraft des Blutes Jesu Christi ist so groß und die Kraft des Heiligen Geistes so gewaltig, dass er uns so wiederherstellen kann, dass alles noch viel herrlicher ist als zuvor, als vor dem Sündenfall. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir das wirklich, dass es so ist? Meiner Seele Wohlergehen, so sagt der Liederdichter, hat er ja recht wohl bedacht. Will dem Leibe Not entstehen, nimmt er es gleichfalls wohl in Acht. Also nicht nur unserer Seele nimmt er sich an, sondern auch unserem Leibe, unserer Leibesnot. Wenn mein Können, mein Vermögen nichts vermag, nichts helfen kann, kommt mein Gott und hebt mir an, sein Vermögen beizulegen. Alles Ding wird seine Zeit, Gottes Lieb in Ewigkeit. Das Einzige, was Gott hindern kann, seine Kraft und sein Vermögen, seine Herrlichkeit in unserem Leben unter Beweis zu stellen, ist unsere Kraft. Und unser Vermögen, denken wir nur an Laodicea. Ich bin reich. Ich habe nichts nötig, ich brauche niemanden. Das ist geistlich zu verstehen. Das ist geistlich zu verstehen. Sie waren aus der Abhängigkeit von Herrn Jesus Christus herausgefallen. Sie konnten inzwischen schon selbst. Das ist übrigens typisch für die ganze Entwicklung in der Kirchengeschichte. Die geistliche Armut fehlte schon im 2. Jahrhundert. Geistliche Armut, das heißt, Herr Jesus, ich bin ganz abhängig von dir und von deiner Gnade. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Und das darf und soll unser Glaubensbekenntnis sein. Und als drittes muss der Löser willig sein zu helfen. Wir haben dieses Wort bereits gelesen. Da ist auch noch von einem anderen Löser die Rede, ein näherer Verwandter, der, wie wir gleich noch hören werden, die Ruth aber nicht nehmen wollte. Da heißt es hier, ich lese nochmal Vers 13, bleib über Nacht hier, sagt der Boas zu Ruth, will er dich dann am Morgen lösen? Gut, so mag er es tun, dieser andere Verwandte. Hat er aber keine Lust, dich zu lösen, so will ich dich lösen. So will ich dich lösen, so wahr der Herr lebt. Schlaf bis zum Morgen. Es gab also noch einen Verwandten, wie wir gerade sagten, der noch näher mit Naomi verwandt war als Boas, und den konnte man nicht einfach übergehen. Und hier sehen wir, wie korrekt dieser Boas handelte, ja. Er schiebt diesen Mann nicht einfach beiseite, er schlägt ihn nicht einfach aus dem Feld heraus, vielleicht auch aufgrund seines Einflusses, seines Vermögens. Reicher Mann, reiche Leute haben immer Einfluss irgendwie. Sondern er geht hier nach Recht und Sitte vor. Dieser Mann wäre auch bereit gewesen, das Grundstück der Naomi zu lösen. Wäre da nicht die Ruth gewesen? Wegen ihr, aus welchem Grund auch immer, das soll uns jetzt nicht interessieren, gibt es auch nur Spekulationen, trat er sein Recht an Boas ab. Ich will sie, ich kann sie nicht lösen, ich kann die Ruth nicht nehmen. Ich trete mein Recht als Löser an dich ab, Boas. Er war also nicht willig, Ruth dazu zu nehmen. Und ganz anders dagegen stand die Sache mit Boas. Er sah nicht nur die Bedürftigkeit der Naomi, der Schwiegermutter der Ruth, sondern gerade die Ruth machte die Angelegenheit für Boas so interessant und so attraktiv, so anziehend. Boas hatte die Ruth lieb gefunden. Er hatte sie wirklich lieb gefunden. Es ist die Liebe unseres Herrn Jesus zu uns, die ihn so willig macht, zu jeder Zeit für uns da zu sein. Es ist die Liebe Jesu, die am Kreuz für uns Sünder starb, für Menschen, die nichts anderes verdient haben als den Zorn Gottes. Es ist eine Liebe, die das Herz Gottes bereits von Ewigkeit her erfüllt hat. Es gibt da eine schöne Geschichte, erzählt wurde sie von John Newton, der selbst über diese Geschichte gelacht hat. Es geht da um eine Frau, die die biblische Erwählungslehre beweisen wollte. Und sie sagte, ach wissen Sie, der Herr muss mich geliebt haben, bevor ich geboren war. Hinterher hätte er an mir nichts Liebenswertes mehr gesehen. So ist es. Gott hat uns geliebt von Ewigkeit her. Von Ewigkeit her. Schon immer hat er uns geliebt. Wir können auch den uns liebsten Menschen gegenüber manches Mal unwillig sein. Das kennen wir alle. Ja? Unseren Kindern gegenüber, dem Ehepartner gegenüber und so weiter. Da können wir oftmals sehr unwillig sein. Da tun wir vielleicht bestimmte Dinge, aber nicht aus einem frohen Herzen heraus, aus einem willigen Herzen, sondern weil wir sie tun müssen. Nicht wahr? Mit einem mürrischen Geist, so könnte man sagen. Gott handelt immer gern. Er liebt uns gern, so heißt es im Propheten Hosea. Gerne will ich sie lieben. Und wir kommen auch nicht so oft mit unseren Anliegen. Gott wird niemals zu dir sagen, hör mal, jetzt kommst du schon wieder, warst doch gerade erst da. Brauchst schon wieder Hilfe, ja? Bist schon wieder in Not. Nein, wir können ihm nicht oft genug kommen. Und er schimpft uns auch nicht aus, wenn wir kommen, weil wir die Sache selbst verschuldet haben, die Not, in der wir stecken. Er macht uns keine Vorwürfe, macht keine Vorhaltung, sondern ist immer bereit, uns zu helfen, und zwar gerne, willig, aus Liebe heraus. Mögen wir noch so oft versagt haben, wir sind bei unserem Herrn Jesus Christus immer an der richtigen Adresse und bei unserem himmlischen Vater. Und er greift ein, immer wieder greift er ein, um verfahrene Situationen für uns zu klären. Wir dürfen ihm alles überlassen. Er kümmert sich um alles, um jede Kleinigkeit. Und das ist so wunderbar, ihr Lieben. Wir haben heute Morgen noch zu Hause darüber gesprochen. Es gibt Menschen, die haben in dieser Welt große Dinge getan. Sie sind bekannt, zum Beispiel im kirchlichen Bereich, unser großer Reformator Luther, der in seinen eigenen Augen übrigens ganz, ganz niedrig und klein war. Das war im Grunde genommen seine Größe. Er lebte von nichts anderem als von der Gnade Gottes in Christus. Aber solche Leute sind bekannt. Sie haben Großes geleistet in dieser Welt. Das gibt es auf jedem Gebiet. Das gibt es in der Politik. Das gibt es auf dem Gebiet des Sportes. Das gibt es überall. Der Malerei, der Musik, große Leute, ne? Wenn man uns fragen würde, sofort könnten wir einen Namen nennen. Aber wir sind kleine Menschen mit einem kleinen Wirkungskreis, mit alltäglichen Aufgaben. Und doch kümmert Gott sich um die kleinsten Dinge einer Hausfrau beispielsweise. Das darf man erleben. Da steht er uns zur Seite beim Einkaufen. Da lenkt und leitet er durch seinen Heiligen Geist das Herz einer gläubigen Frau zur rechten Zeit das Rechte einzukaufen. Gott kümmert sich um die kleinsten Dinge. Es gibt nichts, was wir ausschließen müssten und wo wir sagen müssten, jetzt müssen wir selbst ran. Sondern im Namen Jesu, und das heißt in der Abhängigkeit von ihm und dem Heiligen Geist, dürfen wir die Dinge angehen, die er uns aufträgt, die zu erledigen sind zur Verherrlichung seines Namens. Alles, was er tut, so schreibt Paulus, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus Christus und danket Gott dem Vater durch ihn. Alles. Nichts ist ausgeschlossen. Mit allem dürfen wir kommen. Und das macht die Größe unseres Gottes aus, dass er sich um die kleinsten Dinge kümmert, um das Vögelchen da auf dem Baum und um alles andere, was unser persönliches Leben betrifft. Manchmal muss man lange warten. Warte nur ruhig ab, sagt Noomi zu ihrer Schwiegertochter Ruth, der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Und dieses Heute, das dürfen wir nicht zeitlich nicht eingrenzen. Der Herr bringt es aber zu Ende. Er führt es zu einem herrlichen Ziel mit unserem Leben. Wir dürfen ihm unsere Sache anbefehlen und er macht es so, dass er dadurch verherrlicht wird und andere und wir dadurch gesegnet werden. Wir dürfen ganz getrost abwarten. Das, was wir von Natur aus nicht haben, nämlich diese Geduld, die haben wir dann in Christus und dürfen ruhig und stille abwarten und gespannt sein auf das, was Gott tun wird. Gespannt sein auf das, was Gott tun wird zu seiner Zeit. Und wie herrlich Gott alles hier hinausgeführt hat, das lesen wir am Ende dieses Büchleins. So nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde, und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr. Im Grunde genommen ist ja der Herr die Hauptperson hier, ne? Oder Christus in Boas. Gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Noomi, gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Noomi ist ein Sohn geboren. Und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Dies ist das Geschlecht des Perez. Perez zeugte Hezron. Hezron zeugte Ram, Ram zeugte Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon, Nachschon zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai zeugte David, und jetzt wissen wir, jetzt kann es weitergehen bis zur Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Ich komme zum Schluss. Es ist mir ein besonderes Anliegen, dass wir diesen geschichtlichen Tatsachenbericht, wenn ich von einer Erzählung spreche, dann ist es die Form, in die dieser Bericht gegossen worden ist. Ja? Erzählung, damit ist nicht gemeint, dass da irgendwie was erfunden worden sei. Es geht um einen Tatsachenbericht. Das ist mir ein Anliegen, dass das für uns nicht nur eine schöne, liebliche Geschichte ist, die wir bestaunen, die sich damals in Israel abgespielt hat. Vielmehr ist es von allergrößter Bedeutung, dass wir die wunderbaren Wahrheiten über unseren himmlischen Goel, Jesus Christus, auf uns ganz persönlich anwenden. Und das wäre ja mal eine Aufgabe für uns zu Hause, in einer stillen Stunde, sich die Frage zu stellen, ist dieser Goel, dieser Erlöser, auch mein Bruder, ganz persönlich meiner? Herr Jesus Christus, bist du wirklich und tatsächlich mein Bruder, mein Verwandter, der mich in meiner notvollen Situation versteht? Hat dieser Goel das Vermögen, auch mir in meiner Not zu helfen, meiner Not, die über mein Vermögen geht? Ist dieser Goel willig dazu, weil er mich so unendlich liebt? Sag mal, weißt du dich von diesem Goel, von diesem Erlöser, von diesem Jesus Christus, weißt du dich wirklich unendlich geliebt? Ich habe mir in den letzten Tagen die Frage vorgelegt, oder ich habe sie dem Herrn vorgelegt: Herr, liebst du mich tatsächlich genauso wie den Petrus und wie den Paulus? Liebst du mich mit derselben Liebe? Wie lautet unsere Antwort? Können wir es im Glauben erfassen? Ja, es ist so. Er ist unser Bruder, er hat das Vermögen und er ist willig, immer willig, uns zur Seite zu stehen und zu helfen. Er liebt uns unendlich. Ja, wir fassen es im Glauben. Wir wollen ihm unsere Sache anheimstellen und vertrauensvoll darauf warten, was er tun wird. Amen. Wir beten noch miteinander. Stehen dazu bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns den Löser gesandt hast, unseren Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus. Und in ihm hast du uns alles geschenkt, was zu unserem ewigen Heil, zur Gemeinschaft mit dir nötig ist. Lieber Vater im Himmel, wir preisen dich dafür, dass du uns in ihm dein ganzes Herz geschenkt hast, voller Liebe, voller Erbarmen, voller Mitleid mit unseren Schwachheiten, mit unserer Sündhaftigkeit. Herr, wir preisen dich und loben dich auch in dieser Stunde und befehlen uns dir im Blick auf die vor uns liegende Woche an. Deine Gnade reicht aus für uns. Hab tausend Dank dafür. Amen.